6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Inside In, Inside Out von The Kooks, Bang Bang Rock'n'Roll von Artbrut und Fandom von Waterparks. Ich zog Show Your Bones von Yeah Yeah Yeahs, Kimono My House von Sparks und In It For The Money von Supergrass. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Ja, herzlich willkommen zu 6 aus dem Glas. Das habt ihr schon in der Ansage gehört. Markus, wie geht's dir?
Ja, gut. Ich genieße den Sommer und habe aber noch nicht Urlaub. Es wird kommen. Ich zähle die Tage.
Ja. Die Tage bis zum Urlaub. Ja, das ist kenne ich noch aus vom letzten Jahr. Ich habe ja im Moment zwangsweise Dauerurlaub. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle schön das Interview mit Henning Wieland gehört. Wenn nicht, dann holt es bitte nach. Es ist wirklich, Eigenlob stinkt, aber es ist wirklich wirklich gutes Interview geworden. War sehr unterhaltsam.
Ja, absolut und, netter Mensch. Ja,
super netter
Mensch. Und auch, der hat sich unglaublich viel Zeit genommen für uns, was ich nicht erwartet hatte. Also das Ende offen.
Ja, und es war auch wirklich gar nicht so, dass er irgendwas promoten wollte. Also der hat auch gar nichts irgendwie geplackt oder so, nee. Sondern einfach wirklich die Fragen alle sehr cool beantwortet und Wir hoffen, es kommen in Zukunft mehr Interviews, aber hey, das ist halt da muss auch jemand Bock haben und das muss auch uns, wir müssen auch Bock haben. Ich will jetzt kein Interview mit Kanye West machen.
Habe ich jetzt auch nicht, nee. Aber, nee, lass mal.
Ja, muss genau. Nicht. Okay, dann heute reguläre Folge. Willst du zu deinen Alben im Vorfeld was sagen? Wie war es? Hattest du Schwierigkeiten mit dem Ranking? Gefiel?
Achso, zu meinen Alben von
ja,
dir?
Ja, zu deinen, ja, beides.
Oh, beides. Ich hatte absolut kein Problem mit meinem Ranking.
Okay.
Das daraus hört man vielleicht auch so ein bisschen, es gab Nuancen, muss man nett zu sagen. Ich werde das ja noch nicht vertiefen.
Du fandst Waterparks so scheiße?
Ich fand die genial, du. Nein, komm, wir warten mal ab. So. Zu meinen Alben, also ich kenne Yeah Yeahs nur so, also ich habe diesen paar Mal gehört, das Album, fand es sehr gut, aber mit Supergrass, das war für mich irgendwie, ja, eines der Alben, womit ich quasi musikalisch aufgewachsen bin. Insofern hängt mir da sehr viel dran, sehr viel Herz dran. Sparks hängt aber auch sehr viel Herz dran. Also für mich so beide so 9 von 10 Alben. Also wenn ich 10 von 10 Benotung. Und ich denke aber da kommen wir vielleicht auch gleich zu. Ich denke aber, ich habe da so ein bisschen Schiss, dass diese, du hast ja so, wenn ich so zurückdenke, wie ist die Band nochmal neulich hattest du doch dieses Album, dieses Metal, also Prog-Metal-Album von mir.
Protest the Hero.
Leprous. Ja, Leprous.
Entschuldigung, Leprous.
Genau, ja. Und da habe ich so ein bisschen Schiss, dass du auch auf Falsettstimmen einfach total abfuckst irgendwie.
Ich weiß nicht,
also es hat irgendwie, also so, ich meine, mal abgesehen von Freddie Mercury, aber das
Freddie Mercury hat Range. Also das ist
Ja. Nur es ist halt, die Stimme vom Sparks-Sänger kann auch arg nerven. Aber ich liebe dieses Album. Gut, das im Vorfeld dazu gesagt, aber wir werden dann auch ein bisschen darüber reden, mit Sicherheit. Ein bisschen oder viel. Ja.
Also zu deinen drei Alben, also meine aus meinem Glas, also die du gezogen hast. Ich habe die jetzt auch noch mal alle gehört. Ich finde die alle drei sehr, sehr gut.
wobei die Kooks sich noch mal einen Ticken verbessert haben in meiner Erinnerung. Also in meiner Erinnerung war das so netter Indie-Pop-Rock, aber es ist ja richtig, also wirklich echt extrem catchy. Bang Bang Rock'n'Roll kenne ich eh auswendig. Und Waterparks, ja, ich finde das cool. Also es ist halt von einer anderen Generation für eine andere Generation, ne? Also da, aber man muss sich dem, finde ich, auch ab und an mal aussetzen. Und ich finde vor allem die Texte bei Waterparks, also hier das I miss sex, but at least I don't want to kill myself anymore. But at least I don't want to kill myself anymore. Das ist schon sehr clever. Das ist
okay, ja.
Ich weiß, also ja, erektile Dysfunktion ist eine der Hauptnebenwirkungen von Antidepressivern.
Ich habe mich mit den Texten weniger beschäftigt, um das im Vorfeld zu sagen. Aber interessant wegen erektile Dysfunktion, weil Art Brood haben ja auch einen Song über erektile Dysfunktion auf ihrem Album.
Okay.
Ja, Rusted Guns of Milan. Deswegen. Okay. Aber wir kommen dazu. Das ist interessant.
Genau, wir kommen da überall zu.
Wir kommen dazu.
Möchtest du raten, was ich auf Platz 3 habe?
Ich befürchte Sparks.
Absolut richtig. Oh Gott. Ja, also ich muss wirklich sagen, Erstmal zum Sachlichen, bleiben wir erstmal sachlich. So. Ja. So, ich muss hier noch meine Notizen ranzoomen. Alter Mann, ich kann nicht mehr so gut lesen. Sparks ist eine amerikanische Pop- und Rockband, die 1971 von den Brüdern Ron und Russell Mayle in Los Angeles gegründet wurde. Bekannt für ihren exzentrischen Stil und ihre innovativen Musikvideos hat die Band im Lauf ihrer Karriere eine Vielzahl von Musikgenres erforscht, darunter Glamrock, Synthpop und Artrock. Ihr Debütalbum Sparks erschien 1971, aber der Durchbruch gelang ihnen mit dem Album Kimono My House von 1974, das die Hitsingle This Town Ain't Big Enough for Both of Us enthielt. Das Album etablierte Sparks als eine der ungewöhnlichsten und kreativsten Bands der Ära. Ihr unverwechselbarer Sound kombiniert eingängige Melodien mit cleveren, oft humorvollen Texten. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren experimentierten Sparks verstärkt mit elektronischer Musik. Ihr Album Number One in Heaven von 1979, produziert von Giorgio Moroder, markierte einen bedeutenden Wendepunkt in ihrem Stil und war wegweisend für das Synthpop-Genre. Hits wie The Number One Song in Heaven und Beat the Clock vergrößerten ihre Fangemeinde und beeinflussten viele nachfolgende Künstler. Trotz wechselnder Musiktrends und einiger kommerzieller Flauten blieben Sparks stets kreativ und experimentierfreudig. Ihr 2002er Album Lil Beethoven wurde von Kritikern hochgelobt und zeigte ihre Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Die Dokumentation The Sparks Brothers 2021 von Edgar Wright beleuchtet ihre lange und vielfältige Karriere und brachte ihnen neue Aufmerksamkeit und Anerkennung. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Theatralik, Humor und musikalischem Erfindungsreichtum hat Sparks eine beeindruckende Karriere über 5 Jahrzehnte hinweg aufgebaut und bleibt eine einflussreiche und respektierte Kraft in der Musikwelt. Ja, zu den Kurzfacts. Ja, das Album ist erschienen am 24. Mai 1974. Es ist Gott sei Dank nur 36 Minuten und 50 Sekunden lang. Es ist auf Island Records erschienen. Es wurde aufgenommen zwischen 73 und 74 in den Island Studios in London in England. Verkaufszahlen über 100.000 in Großbritannien. Auszeichnung Kritikerlob und Platz 4 in den UK Album Charts. This Town Ain't Big Enough for Both of Us erreichte Platz 2 der UK Single Charts. So, ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser, bevor es hier zu meiner Review geht. Okay, los geht's. Schnall dich an. Hodengezwicktes Gejaule Level 9000. Loses, so lässt sich mein Erlebnis mit Kimono My House von Sparks am treffendsten beschreiben. Ich muss zugeben, dass hier unbestreitbar musikalisches Genie am Werk sind. Ohne es belegen zu können, halte ich Kimono My House für eines der einflussreichsten Alben des 20. Jahrhunderts. Sicherlich, das Album ist ein Vorbote des Indie-Pop-Rock der frühen 2000er Jahre und in manchen Momenten glaubt man höre Franz Ferdinand. Doch was bringt mir persönlich das, wenn das Werk an sich kaum erträglich ist? Beim Hören dieses Albums fühlte ich mich, als ob ich auf einer wilden Achterbahnfahrt der musikalischen Verwirrung gefangen wäre. Was zur Hölle passiert da mit Russell Mayle? Warum singt er so affektiert und hoch? Ich habe mir ein Interview mit ihm angehört. Das ist nicht seine normale Stimmlage. Der Mann könnte tiefer singen. Er will einfach nicht. Das ist falsch. Einfach falsch. In den stärkeren Momenten klingt Russell Mayle vielleicht ein wenig wie Bowie und das ist natürlich ein gutes Vorbild. Aber in den schwachen Momenten klingt er wie ein geprügeltes Kätzchen auf Helium. Es ist schwer, diese Vokalisierung ernst zu nehmen, geschweige denn zu genießen. Es fällt mir schwer, mich auf die musikalischen Feinheiten zu konzentrieren, wenn meine Ohren von solch einem affektierten Gejaule bombardiert werden. Die Gebrüder Mayle sind zweifellos begnadete Musiker und bei über 25 Alben ist die Bewertung ihrer Musik anhand eines einzigen sicherlich nicht fair. Aber ich kann nur mit dem arbeiten, was mir vorliegt. Und das möchte ich nie wieder hören. Jeder Song ist eine Tortur, die ich nur schwer ertragen konnte. Die Instrumentierung ist komplex, die Melodien sind eingängig. Talent is an Asset ist zum Beispiel extrem catchy. Die Produktion ist sauber, die Songs haben die richtige Laufzeit, die Texte sind clever. Aber nichts davon kann den zerstörerischen Einfluss von Russell Mayles Gesang wettmachen. Das gesamte Album fühlt sich an wie eine verpasste Gelegenheit. Großartige musikalische Ideen, die durch eine absurde stimmliche Darbietung zunichte gemacht wurden. Ich kann mir vorstellen, dass Kimono My House für manche ein Kultklassiker ist. Aber für mich bleibt es eine schockierende Enttäuschung, die ich nicht wiederholen möchte.
Okay, Alter. Das ist, ja, es ist eine Schande. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein Jammer. Es ist ein verdammter Jammer, weil du hast es ja irgendwie auch erfasst, ne? Also du hast es irgendwie begriffen, weil
ja.
du hast es begriffen, aber wenn dich nur die Stimme abfuckt, dann muss ja eigentlich das Ding nochmal neu eingesungen werden, also vielleicht mit einem Metal-Sänger für nur um deinen Gusto zu treffen. Und dann ist das ein Klassiker. Ja? Also nee, weil es ist ein Klassiker. Also die Texte, also du bist ja sehr auf die Stimme gegangen, aber du bist überhaupt nicht auf die Texte eingegangen. Also ein bisschen zumindest auf clevere Texte, okay. Aber also ich geb dir einen Punkt, wo ich noch mit dir übereinstimme. Der Rauschmeißer Equator. Es ist, würde ich sagen, mit Absicht nervig. Mit Absicht nervig. Hast du mal auf den Text geachtet von The Equator?
Nicht bewusst, nein.
Nee. Der bewegt, also ich sag jetzt mal, der Russell Mayle, der schreibt ja nun mal auch die Texte. Ron Mayle ist der
Komponist.
Komponist, dankeschön. Und auch eigentlich das Herz der Band, muss man sagen. Der Typ mit dem Adolf Hitler Bärtchen, ja, wie auch immer. Aber jedenfalls
mit dem Charlie Chaplin Bärtchen.
Das Charlie Chaplin, ja, manche haben, es gab dann irgendwie Leute, die haben gesagt, ich habe das heute noch gehört aus diesem wirklich wunderbar, auch sehr zu empfehlenden Biopic von Edgar Wright, The Sparks Brothers, ist wohl auch.
Ja gut, es ist kein Biopic, ist ja eine Doku.
Es ist eine Doku, ja, Bio-Doku, wie auch immer. Aber es ist auch ein eigentlich so ein Ticken fiktional, weil es ist halt, man kann die schwer greifen, die Typen. Das ist einfach, man weiß eigentlich nie wirklich, wer sind die wirklich, weil es ist die, viele sagen, das ist die englischste klingende amerikanische Band.
Auf jeden Fall.
Und dann gab es halt irgendwie, als sie halt mit dem Debütalbum bei Top of the Pops waren oder so, oder bei irgendeinem Auftritt waren und das kam im Fernsehen, dann hieß es aber immer so, this town ain't big enough for both of us, da hat dann irgendein berühmter Musiker, ich weiß es nicht mehr welcher, hat dann gesagt so, hey, Moment mal, wieso singt da Mark Bolan mit Hitler zusammen? irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Und es ist
beide tot.
Ja. Ja, aber also nur mal kurz auf Equator zu kommen, ist vielleicht auch nicht so der Standout-Track, absolut nicht. Aber also der begibt sich in eine fiktionale Person, die einfach strunzdumm ist. Also es ist einfach.
Damit kannst du dich identifizieren.
Ja, absolut. Nein, Spaß. Aber das Album ist voller lustiger Texte. Voller lustiger Text. Also, weil du musst ja dieses Equator, von wegen, I thought I meet you there, you must be around the band. Von wegen, ja.
Ja. Ja, aber, also, ich bin da ja auch nicht der Einzige. Also, ich hab das Album auch ein paar Mal im Auto gehört und meine Freundin war auch dabei und die hat auch gesagt, mach das aus, was auch immer das ist, mach das aus. Das ist ja furchtbar. Also, es ist wirklich, und das, es ist halt unangenehm. Und mich ärgert das, weil ich würde nie behaupten, dass der Mann nicht singen kann. Ich würde nie behaupten, dass er keine Texte schreiben kann. Die Komposition ist fantastisch. Und deswegen ärgert es mich halt wirklich. Es ärgert mich, warum denn? Also, es gibt ja Leute, die können nichts für ihre Klangfarbe. Hier zum Beispiel so ein weirdes Beispiel, aber es ist so. Hier Menderes Bakshi. Mittlerweile, nach 30 Jahren Musikunterricht oder so, der Mann kann singen. Die Klangfarbe seiner Stimme ist halt nicht gut.
Ja, aber du musst dir Folgendes vorstellen. Du musst dich ja vielleicht
Und hier Mail, der hat halt die Wahl. Der könnte anders singen und er tut es nicht.
Nee, aber du musst dir Folgendes vorstellen. Das Ganze, aus welcher Zeit das kommt, ja? Das ist ja jetzt nicht irgendwie aus den 80ern oder 90ern, das ist aus den 70ern.
Ja.
Und
also die Beatles haben auch nicht so gesungen.
Nee. Es bedient das gesamte Instrumentarium inklusive der Stimme von Glamrock.
Ja.
Das ist ein pures Glamrock-Album. So.
Mark Bolan hat auch nicht so gesungen.
Ja, ich weiß.
Children of the Revolution ist nicht so unangenehm.
Okay, wir werden mit Sparks, also du wirst mit Sparks nicht mehr freuen, aber ich würde jedem, der da draußen noch zuhört, empfehlen, zieht euch den Film von Edgar Wright rein.
Zieht euch alle Filme von Edgar Wright rein.
Weil auch wenn man Sparks nicht kennt, und ich kenne wirklich auch nur dieses Album. Also, die haben 25 Alben
auf den Markt gebracht. Über. Es ist komplett irre.
Aber die Typen sind so crazy und es ist halt auch die Story dahinter ist so crazy, weil die waren halt nie wirklich berühmt. Ja. Damals und auch, also bis jetzt eigentlich, weil erst jetzt mit diesem, Film an Annette, also dieses Musical Annette, sind die halt auf die roten Teppiche gekommen und haben alle gedacht so, ja. Sparks, Moment.
Ja, das ist nicht so ganz richtig. Die hatten in den 90ern, ganz kurze Zeit, hatten die, in Deutschland war ein Song von denen, irgendwie
1900, When Do I Get to Sing My Way?
Genau, das war irgendwie 1996, war das der meistgespielte Song in Deutschland im Radio.
Geiler Song nebenbei, ja. Ja,
ja. Hier, genau. When Do I Get to Sing My Way? Genau, Charts.
Aber halt nie so konsistenter Erfolg. Das war immer mal so Ups and Downs. Und gerade in Amerika war das immer ein Kampf.
Ja.
Und witzig, dass du sagst mit Franz Ferdinand nebenbei, weil die haben mit Franz Ferdinand zusammen ein Album aufgenommen, falls du es noch nicht wusstest. Also
wusste ich tatsächlich nicht, aber wundert mich gar nicht.
Dieses Projekt hieß FFS, also for fuck's sake. Also
schon klar.
Okay.
Ja, gut. Ja. Werde ich mir anhören.
Ist kein gutes Album. Also das kann ich wirklich sagen, ist kein gutes Album. Ich hab's mir gekauft, aber Fehlkauf. Okay. Gut, kommen wir zu 3.
Ja. Schade, aber ich fürchte, wir reden jetzt über Waterparks.
Wir reden jetzt über Waterparks, richtig. Waterparks Fandom, also. Schnall dich an. Genau. Aber erstmal die Bandbio. Waterparks ist eine amerikanische Pop-Punk-Band, die 2011 in Houston, Texas gegründet wurde. Die aktuelle Besetzung besteht aus Austin Knight, Gesang und Gitarre, Geoff Whittington, Gitarre, Background-Gesang und Otto Wood, Schlagzeug, Background-Gesang. Die Band ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihre Fähigkeiten, verschiedene Genres wie Pop-Punk, Rock und elektronische Elemente zu kombinieren. Ihr erstes großes Lebenszeichen war die Veröffentlichung ihrer EP Black Light im Jahr 2014, die ihnen Aufmerksamkeit in der lokalen Musikszene einbrachte. Es folgten weitere EPs wie Airplane Conversations und Cluster, die von Mickey Way von My Chemical Romance mitproduziert wurde. Diese Veröffentlichungen halfen der Band, eine solide Fanbasis aufzubauen. Waterparks Debütalbum Double Dare erschien 2016 über Equal Visions Records. Das Album wurde von der Kritik gelobt und beinhaltete Hits wie Stupid for You und Royal. Ihr frischer und moderner Sound kombiniert mit eingängigen Melodien verschaffte ihnen schnell einen Platz in der Pop-Punk-Szene. 2018 folgte ihr zweites Album Entertainment, das weiterhin positive Resonanz erhielt und die Band auf internationalen Tourneen führte. Mit ihrem dritten Album Fandom von 2019 zeigten Waterparks eine musikalische Weiterentwicklung und eine stärkere Einbeziehung elektronischer Elemente. Das Album wurde von den Fans und der Kritik gleichermaßen gut aufgenommen und enthielt populäre Tracks wie Dream Boy und Turbulent. 2021 veröffentlichten Waterparks ihr viertes Studioalbum Greatest Hits, das ironischerweise keine Kompilation, sondern ein Album mit neun Songs ist. Das Album markierte einen weiteren Schritt in ihrer künstlerischen Entwicklung und zeigte ihre Fähigkeit, Genregrenzen zu überschreiten. Waterparks sind bekannt für ihre innovativen Ansätze in der Musik und ihre engen Verbindung zu ihren Fans. Mit ihrer Mischung aus Humor, Energie und musikalischer Vielfalt haben sie sich als eine der aufregendsten Bands der modernen Pop-Punk-Szene etabliert. Das steht hier zumindest. Okay. Erscheinungsdatum 11. Oktober 2019, Laufzeit circa 42 Minuten, erschien auf Hopeless Records, Aufnahmeort in L.A., Kalifornien. Verkaufszahlen, ja, es war Platz 2 der US Billboard Top Rock Albums. Kritische Anerkennung und hohe Chartplatzierung waren diesem Album inne. Kommen wir zur Kritik. Jetzt aber bitte anschnallen. Also, zunächst fing mein erstes Hörerlebnis mit Fandom von Waterparks durchaus gut an. Cherry Red ist ein kleiner, aber feiner Song, der eine schöne Mischung aus Akustikklampfe, John Carpenter Synthes und treibendem Drumcomputer ist. Der Song ist nur leider zu kurz. So kurz, dass es sich anfühlte, als ob in einem Dunkelrestaurant ein blinder Kellner einem das Feinschmeckeressen aus dem Mund prügelt. Denn nach dem Opener werden die Songs zwar länger, aber immer überfrachteter und ich fühlte mich in etwa wie die halbierte Orange auf dem Cover des Albums. Fruit Ninja lässt grüßen. Das Album überrumpelte mich einerseits, ließ mich aber sowohl musikalisch als auch emotional dermaßen kalt, wie die Badezimmerfliesen auf dem Cover hinter der Orange. Zur Musik sei Folgendes zu sagen. Man stelle sich eine amerikanische Band vor, deren Sänger schimpft wie ein Rohrspatz, dessen Stimme aber so klingt, wie die Jungs von Blink-182 in Zuckerwatte gepackt. Dazu kommt, dass die Gesangsmelodien immer wie ein Abzählreim auf dem Schulhof klingen. Na, 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 na. Manche Pink-Songs klingen auch so. Einfach gruselig. Sowas trinkt man sich beim Spring Break mit einer Gallone Wodka schön und feiert, bis die Lichter ausgehen. Oder man hört sowas beim Kindergeburtstag bei McDonald's im Hintergrund. Aber sonst fällt mir nichts ein, wozu diese Musik wirklich benötigt wird. Dass hier meinetwegen Genregrenzen gesprengt werden, das mag zwar sein, aber eine schöne Komposition, ein cleverer Wechsel zwischen den Genres, der mir ein O oder ein A entlockt hätte, wird hier sehnlichst vermisst. Und ja, ich habe auch wahrgenommen, dass der Sänger zwischendurch auch mal rappt. Macht mich das zum Fan? Nope. Denn hier ist alles gleichzeitig im Mixer. Ganz ehrlich, ich war froh, als mein Hörerlebnis endete. Es war das Einzige und soll auch das Einzige bleiben, denn bei Waterparks haben meine Ohren eher einen Lotus-Effekt.
Ja gut, dann sind wir jetzt quitt.
Wir sind quitt, ja.
Ja, muss ich jetzt halt so, also
ja, ich verstehe es einfach nicht. Also es ist so Musik, die ich nicht verstehe.
Tut mir jetzt natürlich weniger weh als dir mein Urteil über die Sparks, weil das Waterparks Phantom, das ist, liegt mir jetzt auch nicht so krass am Herzen. Ich finde es halt gut, also ich finde es halt guter Pop-Punk, wie er, es ist halt Pop-Punk, der, ja, oder Pop-Elektro-Punk von mir aus, für die Gen Z, und ich mache auch so meine Witze darüber, aber ich finde immer dieses noch jede Generation hat sich über die ihr Nachfolgende beschwert.
Ja.
Und das hat auch viel damit zu tun, dass man sich nicht mit der jeweiligen nachfolgenden Kultur auseinandersetzt.
Es geht so. Also ich verstehe ja, also das Einzige, was ich dachte, so bei Cherry Red ist halt, okay, das ist ein echt netter Song, der wahrscheinlich deswegen so kurz ist, weil es auf TikTok gespielt werden muss. So, das war da so der einzige, Generation,
kann schon sein,
wo ich gedacht habe, so, das kann, wird vielleicht so sein. Aber das alles andere, ich würde es jetzt einfach mal so sehen. Also ich wurde damit einfach nicht warm, weil es einfach für mich einfach zu überfrachtet war. Also für mich, ich hörte da einfach keine Songs raus, die mich erreicht haben. Deswegen auch Lotus-Effekt. Diese Songs blieben mir nicht im Ohr, keinster Weise. Und ich hätte einfach wahrscheinlich 5 Anläufe gebraucht, um überhaupt zu sagen, ja, okay, der Song ist meinetwegen ganz catchy oder so. Dass da manchmal auch so, was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen, manchmal noch so leichte Anflüge, aber auch so in Watte gepackte Anflüge von Aggressionen so drin sind, irgendwie so manchmal so leichtes Growling oder sowas, was man da raushört, aber auch nur so ganz, ganz dezent, wo man so denkt, so,
ja,
warum zieht ihr die Sache nicht durch? Also ich denke da so, warum nur so, keine halben Sachen, weißt du, so, warum macht ihr das? Also, ich hab's nicht ganz verstanden. Das war für mich nur so nix Halbes und nix Ganzes, einfach.
Ja, schade.
Ja.
Es sind nur noch 2 weitere Waterparks-Alben im Glas, also alles cool.
Okay, also bist du doch ein Fan.
Ja, also, jetzt ist es so,
Fandom.
Ich hatte massive Probleme, die beiden Alben zu ranken.
Okay.
Ich kannte eins vorher schon.
Mm.
Und ich finde beide Alben wirklich, wirklich gut. Und also, weiß ich nicht, frag mich irgendwie in der Woche nochmal, dann ist es vielleicht umgekehrt. Möchtest du raten, was habe ich auf der 2?
Ich rate jetzt einfach, weil du das eine besser kannst als das andere, dann denke ich, dann ist Supergrass auf der 2.
Richtig.
Okay.
Okay, dann kommen wir erstmal zur Band-Bio selbst. So, Supergrass ist eine britische Rockband, die 1993 in Oxford gegründet wurde. Die Band bestand ursprünglich aus Gaz Coombs, Mick Quinn und Danny Goffey. Später stieß Gaz-Bruder Rob Coombs offiziell zur Band. Ihr Debütalbum I Should Coco.
Was auch immer das heißt.
Ja. Keine Ahnung. Coco Jumbo. Okay, gut. I Should Coco erschien 1995 und war ein großer Erfolg, angeführt von der Hitsingle All Right. Das Album erreichte Platz 1 der britischen Charts und festigte Supergrass als eine der führenden Bands der Britpop-Ära. Die Energie und der jugendliche Enthusiasmus der Band sprachen eine breite Zuhörerschaft an und brachten ihn in eine treue Fangemeinde ein. Mit ihrem 2. Album In It For The Money von 1997 zeigte die Band eine reifere und vielseitigere musikalische Seite, was sowohl bei Kritikern als auch bei Fans gut ankam. Weitere erfolgreiche Alben folgten, darunter Supergrass von 1999 und Life on Other Planets von 2002. Ihre Musik zeichnete sich durch eingängige Melodien, intelligente Texte und eine Mischung aus verschiedenen Rock- und Pop-Einflüssen aus. 2008 veröffentlichte die Band ihr 6. Studioalbum Diamond Hoo-Ha, das positive Kritiken erhielt. Im selben Jahr gab es jedoch Spannungen innerhalb der Band, die schließlich zur Auflösung von Supergrass im Jahr 2010 führten. Nach einer langen Pause und einigen Soloprojekten der Mitglieder kündigte Supergrass 2019 ihre Wiedervereinigung an und feierte dies mit einer Welttournee sowie der Veröffentlichung einer Best-of-Compilation Supergrass The Strange Ones 1994 bis 2008. Supergrass bleibt eine bedeutende Band der 1990er Jahre, die durch ihre unverwechselbaren Sound und ihre lebhaften Live-Auftritte in Erinnerung bleibt. Ihre Musik hat die Britpop-Ära mitgeprägt und inspiriert auch heute noch viele neue Künstler. Das Album ist erschienen am 21. April 1997. Es dauert 46:37, fühlt sich aber gar nicht so an. Es ist auf Parlophone erschienen. Es wurde in den Sawmill Studios in Cornwall in England aufgenommen, irgendwann 1996. Verkaufszahlen über 500.000 verkaufte Exemplare in Großbritannien, damit Platin. Platz 8 in den UK-Charts, Kritikerlob für musikalische Reife und Vielseitigkeit, nominiert für den Mercury Prize 1997. Zu meiner Review. Tja, da kam ich leider mal wieder zu spät zur Party. Den Namen Supergrass hatte ich schon mal gehört und irgendwie grob im Britpop verortet, aber eine echte Meinung zu der Band Fehlanzeige. Das sollte sich ändern, als ich ihr Album In It For The Money zum ersten Mal hörte. Und Leute, es war eine Offenbarung. Als Sun Hits The Sky durch meine Kopfhörer dröhnte, dämmerte es mir. Dieses Lied hatte ich schon mal irgendwo gehört. Wahrscheinlich im Radio oder auf MTV. Warum hatte ich mich damals nicht weiter damit beschäftigt? Keine Ahnung. Wohl die Strafe der späten Geburt. Ich war bei Erscheinen des Albums gerade mal 12 Jahre alt. Aber das rockt. Ein bisschen wie Cooler Shaker, nur mit mehr Biss. Gas Coombs und seine Jungs zaubern auf diesem Album eine komplexe Klanglandschaft, ohne jemals ins Chaos abzugleiten. Die Hammond-Orgel verleiht dem Ganzen einen extrem lässigen 60s-Vibe. Diese Kombination aus Retro und Moderne ist einfach unwiderstehlich. Supergrass versprühen eine coole, abgebrühte Gelassenheit, die, anders als bei Oasis, niemals arrogant wirkt. Der Albumtitel zeugt von feinsinniger Ironie und der Fähigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Doch zwischen all der entspannten Coolness gibt es auch jede Menge auf die 12. Richard III ist eine echte Garage-Rock-Nummer, die sofort in die Beine geht. Und dann dieses Theremin. Was für ein genialer Touch. Jeder Track hat das gewisse Extra, das ihn aus der Masse heraushebt. In It For The Money ist ein Album, das ich nicht mehr missen möchte. Es ist ein Album, das rockt, groovt und einfach Spaß macht. Supergrass schaffen es, ihre Musik so zu arrangieren, dass man bei jedem Hören neue Facetten entdeckt. Vielleicht bin ich zu spät zur Party gekommen, aber ich bin froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. In It For The Money ist ein Meisterwerk des Britpop, das ich jedem Musikliebhaber nur wärmstens empfehlen kann. Dreht die Lautstärke auf und lasst euch von Supergrass mitreißen. Dieses Album ist für mich eine echte Entdeckung.
Geil.
Ja.
Ja, freut mich.
Also, ich fand's wirklich richtig, richtig gut. Also.
Freut mich sehr. Ja.
Ich hab das im Auto immer wieder gehört und es ist einfach, also das ist so fluffig. Also das rauscht. Ja,
passt auch sehr zum Sommer, so, ne?
Ja, ja, total. Ja. Also es ist, und also wirklich, das ist bisher, es ist vielleicht das beste Britpop-Album.
Ich dachte sagen, das ist das Beste aus dem Glas, oder?
Nein.
Nein.
Nee,
Das ist der Britpop am, ja, das kann.
Weil.
Ja.
Die meisten Britpop-Alben sind 3 Killer, 6 Filler und ein, ja, ist okay. Also, ich finde, der Britpop hat, weil er auch teilweise so unterschiedlich war, ein echtes, also Blur, finde ich, haben ein ganz großes Problem mit, mit Homogenität, weil du hast halt auf einem Album hast du halt Songs wie Song 2, Parklife, Country House und es ist alles so, was ist das? Leute, entscheidet euch bitte. Und das ist dann ja später, also Gorillaz und Oasis auch, die haben halt 2-3 geile Songs pro Album und sonst der Rest ist so, ja, ist okay. Pulp, genau das gleiche. So Pulp irgendwie hier, Disco 2000 ist super und Common People ist super und der Rest der Platte, ja. Und das ist halt bei Supergrass ist das halt anders. Also, da, ja, das hat seine Hits, die man, wo da kann auch jeder Produzent oder A&R sofort sagen, ja, hier, das ist die Single.
Ja.
Aber die anderen Songs sind halt auch geil.
Ja, absolut.
Wer ist denn, was ist denn noch Britpop? Was haben wir? Pulp, Oasis. Aber, also ich finde, ich weiß nicht, ob Supergrass die beste Britpop-Band sind, das kann ich jetzt, aber ich würde fast sagen, dass das In It For The Money ist schon ist fucking gut.
Ja, also ich habe das jetzt auch seit langer Zeit endlich mal wieder gehört. Und hast du ein bisschen Zeit mitgebracht, dann erzähle ich ein bisschen was davon.
Ja, erzähl.
Über meine wilde Vergangenheit, nein, Spaß. weil das Album es war echt eine fucking Zeitreise, das zu hören nochmal, weil du musst dir Folgendes vorstellen, ich war da 16, du warst 12, hast du gesagt?
Ja,
ja
12, 13.
Ich war 16 und
oder eher 11.
Ich hab das Album aus dem folgenden Grund kennengelernt, weil bei uns in der Schule Gymnasium halt, gab's halt im Gymnasium eine Bücherei integriert quasi. So.
Ja, hatten wir auch. Gab's auch in der Gesamtschule.
Ja, und in der Pause habe ich halt nie Bücher gelesen. Obwohl ich Buchhändler geworden bin. Ich habe damals nie so wirklich Bücher gelesen. Ich habe mich immer in die gemütliche ich sag mal, auf das Furzsofa gesetzt. So, und da gab's halt in so einer Ecke immer so die neuesten Zeitschriften,
ja.
So die man sich reinziehen kann. Und da gab's halt immer Musikexpress. So. Und ich habe mir die reingezogen und halt immer inhaliert, also wirklich inhaliert und ich muss so kurz ausholen, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe einen 5 Jahre älteren Bruder, hallo erstmal, an der Stelle seid ungenannt. Und ich möchte ihm eigentlich ich bin ihm unendlich dankbar, weil er hat, also weil er 5 Jahre älter war, konnte er die ganze Zeit im Auto immer vorne sitzen. Er durfte immer vorne sitzen und hat halt immer quasi das gespielt, was er hören wollte. Und nämlich Phil Collins und Genesis. So.
Puh, ja.
Und das hat mich halt geprägt. Ich kenne ziemlich. Also ich kenne mich sehr gut aus mit Phil Collins und sehr gut mit Genesis. Ich kenne fast alle Alben, die zumindest mit Phil Collins innerhalb von Genesis, wie auch immer. Und jedenfalls, als ich 16 war, begann dann meine Revolution. Also ich durfte auch mal vorne sitzen, verstehst du? Und das Krasse war, als ich dann die Musikexpress aufblätterte und sah, was war Platte des Monats, In It For The Money, Supergrass mit 6 Sternen, also damals waren die Sterne noch rot.
Ah.
Ja, alle anderen Sterne waren schwarz, wenn das nur 5 waren oder 4. Also das war das Maximum an Sternen. Und ich dachte so, wie kann denn eine Band, die ich gar nicht kenne, irgendwie 6 Sterne kriegen?
Ich kenne das nicht. Das kann doch gar nicht gut sein.
Wie geht das? Wie geht das? Und dann bin ich dann irgendwie nach Krefeld in so einem kleinen Plattenladen, hab mir das Ding angehört und war weggeblasen.
Ja.
Es war für mich so, bam! Ja, und hab mir das sofort gekauft und das ist, das, so fing das halt an. Und das ist für mich einfach, es fing nicht unbedingt mit dem Album an, also es ist so Teil meines musikalischen Werdegangs.
Ja.
Und ich würde auch unterschreiben, es ist eines der besten Britpop-Alben. Punkt, period. Es ist wirklich, auf jeden Fall danke an meinen Bruder, dass ich, sonst wäre ich nicht hier. Ohne Scheiß. ohne Phil Collins und ohne meinen Bruder wäre ich nicht hier.
Ja, das ist, ohne deinen Bruder wärst du nicht hier, weil deine Eltern haben halt deinen Bruder gesehen und gesagt, das können wir besser.
Oh.
All in good fun. Ich kenne deinen Bruder gar nicht.
Ich weiß das.
Wobei, aber warte mal, nee, da war noch eine Schwester dazwischen oder so.
Ja,
ne?
eben.
Ja, also, dann ist auch, okay. Ist
alles relativ, ja. Also,
okay.
Wir sind gleichwertig, alles gut.
Sehr gut. Dann reden wir jetzt über, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über die Kooks reden.
Ja, heute nur Treffer, ne? Ja. Ja, genau. The Kooks, ja. Inside In, Inside Out. erstmal zur Band. The Kooks sind eine britische Indie-Rock-Band, die 2004 in Brighton gegründet wurde. Die ursprüngliche Besetzung bestand aus Luke Pritchard am Gesang und Gitarre, Hugh Harris an der Gitarre, Max Rafferty am Bass und Paul Garrett am Schlagzeug. Sie zeichnet sich durch einen eingängigen, gitarrenlastigen Sound aus, der oft mit Bands wie The Strokes und The Libertines verglichen wird. Ihr Debütalbum Inside In, Inside Out wurde 2006 veröffentlicht und erreichte schnell Platinstatus. Mit Hits wie Naiv, She Moves in Her Own Way und Ula erlangten sie internationale Bekanntheit und schufen sich eine treue Fangemeinde. Nach dem Erfolg ihres ersten Albums erschien 2008 ihr zweites Album Konk, das ebenfalls bei Fans und Presse gut ankam und Platz 1 der britischen Charts erreichte. In den folgenden Jahren gab es personelle Veränderungen. Bassist Max Rafferty wurde durch Peter Denton ersetzt und Paul Garrett am Schlagzeug verließ vorübergehend die Band aufgrund gesundheitlicher Probleme. 2011 erschien das dritte Album Junk of the Heart, gefolgt von Listen im Jahr 2014, das einen experimentelleren Sound zeigte. 2018 feierten The Kooks ihr 15-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung von Let's Go Sunshine, das sowohl alte als auch neue Fans begeisterte. Die Band setzte weiterhin auf eingängige Melodien und ihre charakteristische Mischung aus Rock und Pop. Mit über einem Jahrzehnt in der Musikindustrie bleiben sie eine feste Größe in der britischen Indie-Rock-Szene. Ups, was macht meine Maus gerade? also kurz
hat, zum hat Album. Eine Katze gesehen.
Ja, ist ein bisschen ab am Rotieren. Erscheinungsdatum 23. Januar 2006, Laufzeit knapp 40 Minuten, ist auf Virgin Records erschienen, Aufnahmeort waren die Kong Studios in London und Verkaufszahlen, ja, tatsächlich locker über 2 Millionen weltweit. Auszeichnungen.
Das 2006, ist das krass.
Ja, eben. Auszeichnungen Platin in Großbritannien, Irland und Australien. Na gut, auch Commonwealth. Gut. Zur Kritik. Als Britpop-Fan kenne ich The Kooks natürlich, habe sie damals aber eher als eine Band wahrgenommen, die den Zug verpasst hatte. Die große Zeit des Britpop war vorüber. Irgendwie wirkte die Karriere der damals noch blutjungen Kooks auf mich wie eine Nachwehe oder ein zweiter Aufguss. Meine Frau hat sich das Album Inside In, Inside Out gekauft wegen den Singles, denn die haben es in sich. Und es waren nicht gerade wenige Singles, die dieses Debüt hervorbrachte. Songs wie Ula, She Moves in Her Own Way, Naiv oder Seaside waren und sind beschwingter und locker performter Britpop der Oberklasse. Was mich immer etwas störte, war, dass Sänger Luke Pritchard seinen arg britischen Akzent durchaus als Ass ausspielte. Ein französischstämmiges Wort wie Naiv wurde durch ihn einfach mal anglifiziert.
Ist so naiv.
Ja. Es fühlte sich etwas dick aufgetragen, denn wenn man sich die Stimme von Pritchard anhört, dann ist sie abgesehen von dem Akzent doch eher durchschnittlich. Die Band macht dann schon mehr her, weil sie so souverän, so lässig diese wunderbaren Songs aus dem Arm schüttelt. Allerdings spreche ich hier weitgehend von den Singles, denn dieses Album hat tatsächlich eine Schattenseite. Es heißt vermutlich nicht ohne Grund Inside In, Inside Out. Verlässt man nämlich die über das Album verstreuten gefälligen Singles, dann erwartet einen schon fast eine Mogelpackung. Der Rest des Albums wirkt nämlich teils gewollt punkig, ziellos und irgendwie halbgar. Fast so, als ob man einer Band live zuhört, wie sie sich findet. Ein Radiohörer, der die Singles gemocht hat, wird hier viel zu skippen haben. Ich hörte mir natürlich alles an, war aber etwas ratlos und enttäuscht, weil die Singles eine Britpop-Ära versprechen, die das Album mir nicht mehr zurückgibt. Ja, als Songs für die Liste Seaside und She Moves in Her Own Way.
Mhm. Okay. Ja, ich würde sagen, das hat ein paar Stinker, das Album, aber dadurch, dass ja alle Songs, also es sind 14 Songs, die, ja. Es gibt keinen Song, der der wirklich, ja, es gibt, okay, einer ist.
Also Stinker ist das falsche Wort. Ich finde einfach.
Ja, Jackie so Big Tits ist schon ziemlich, uff.
Ich finde einfach, es ist so ein bisschen, es bleibt darüber hinaus nicht so viel. Also ich finde die Stärke der Cooks ist dann, wenn die halt wirklich sehr melodiös auftreten.
Genau, aber das ist, ich würde sagen, das ist gut die Hälfte des Albums, eher zwei Drittel.
Ja, das sind die Singles.
Ja, aber dann, das muss man auch dazu sagen, ne, weil wenn irgendwie von 14 Songs 7 Singles sind, dann ist die Hälfte gut.
Ja, aber gefühlt sind das die Singles. Also, okay, für mich, also ich würde jetzt mal sagen.
Aber du hast, es sind sechs Singles sind es tatsächlich.
Ja, okay, aber es ist etwa die Hälfte des Albums ist, ich sag mal, A-Material und der Rest fällt halt irgendwie nicht komplett ab, aber es ist halt irgendwie, ich warte dann halt die nächste Single ab, so ich sehe dann und gerade dieses.
Aber Seaside und See the World sind doch super.
Ich habe auch gesagt, dass Seaside super ist. Ich habe Seaside auch auf der Liste.
Single. Das ist keine Single.
Ach so, war keine Single. Okay, nein. Dann war es von mir falsch recherchiert. Für mich wirkt das immer wie eine Single. Aber gut, dann ist es ein Ausreißer. Aber es ist, also da ist ja auch Potenzial. Es ist ja auch alles so weit vorhanden. Ich hatte den Sofa-Song zum Beispiel besser in Erinnerung. Für mich war das so okay, interessiert mich nicht irgendwie. Also ich weiß nicht.
Eddie's Gun war auch ein, es ist krass, das sind also, das ist heftig. Also wirklich sechs Singles, die auch jeden einzelnen Wikipedia-Eintrag haben. Also
ja, also für mich ist es halt im wahrsten Sinne ein Halbgas-Album. Also fünf in meinen Ohren quasi.
Ja.
Und da wirst du mich auch nicht von abkriegen.
Nee, natürlich.
Aber die, ich war überrascht, wie gut sich die Singles tatsächlich gehalten haben. Also ich hatte die ab und zu, zum Beispiel Naiv, gab es mal einen Zeitpunkt, wo das wirklich bei uns live zum Beispiel tot gedudelt wurde. Und da hatte ich es irgendwann mal über, glaube ich. Ne? Aber es ist okay.
Ula lief so überall.
Ja, genau.
Also ohne es zu wissen, auch würde ich.
Zwei oder was?
Ja,
das
wurde bestimmt auch für irgendeine Werbung genutzt.
Mit Sicherheit, ja.
Keine Ahnung.
Ja klar.
Ja gut, okay, schade. Ja. Ich hätte gedacht, dass du es auch super findest. Naja, dann kommen wir jetzt zu, wo sind meine Notizen? Ja, dann kommen wir jetzt zu Karen O und Konsorten.
Ja.
Ja.
Die gute Frau.
Genau.
Ja.
Ja.
Klasse Sängerin.
Ja, wirklich.
Frontsau.
Ja, ich habe die Band leider nie live gesehen, aber erstmal.
Ich auch nicht.
Dann erstmal zur Band selber. So, Yeah Yeah Yes ist eine amerikanische Indie-Rock-Band, die 2000 in New York City gegründet wurde. Die Band besteht aus Karen O am Gesang, Nick Zinner an der Gitarre und am Keyboard und Brian Chase am Schlagzeug. Ihre Musik ist bekannt für ihre Mischung aus Punk, Garage, Rock und elektronischen Einflüssen sowie für Karen O's charismatische und energiegeladene Bühnenpräsenz. Ihr Debütalbum Yeah Yeah Yes erschien 2001 und erregte schnell Aufmerksamkeit in der New Yorker Musikszene. 2003 folgte das erste Album Fever to Tell, das von der Kritik hochgelobt wurde und die erfolgreiche Single Maps enthielt. Das Album zeigt die rohe Energie und das kreative Talent der Band und etablierte sie als eine der führenden Gruppen der Post-Punk-Revival-Bewegung. 2006 veröffentlichten die Yeah Yeah Yeahs ihr zweites Album Show Your Bones, das eine stilistische Weiterentwicklung und eine reifere Klangpalette präsentierte. Das Album erhielt positive Kritiken und wurde für einen Grammy Award nominiert. Die Single Gold Line wurde ein weiterer Hit und verstärkte ihren Ruf als innovative und einflussreiche Band. Mit ihrem dritten Album It Splits von 2009 wandten sich die Yeah Yeah Yeahs stärker elektronischen Klängen zu. Das Album wurde als mutiger Schritt angesehen und von Kritikern gefeiert. Songs wie Zero und Heads Will Roll fanden große Resonanz und zeigten die Vielseitigkeit der Band. Nach einer längeren Pause kehrten sie 2013 mit dem Album Mosquito zurück, das erneut positive Kritiken erhielt. 2022 veröffentlichten sie ihr fünftes Album Cool It Down, das die Band wieder in die Schlagzeilen brachte. Yeah Yeah Yeahs haben sich durch ihre kreativen und oft experimentellen Ansätze in der Musikszene einen festen Platz erarbeitet und bleiben eine einflussreiche Kraft im Indie-Rock-Genre. Okay. Ja, das Album ist erschienen am 28. März 2006. Es dauert 38 Minuten und 45 Sekunden. Es ist bei Interscope Records erschienen und es wurde aufgenommen im Magic Shop Studio in New York City. 200.000 Mal hat sich das in den USA verkauft. Es gab eine Nominierung für den Grammy Award für das beste Alternative Album 2007. So, dann kommen wir mal zur Review. Show Your Bones von den Yeah Yeah Yeahs. Ein Album, das einen schon mit dem ersten Ton in sein Band zieht und nicht mehr loslässt. Der Opener Gold Lion ist ein kraftvoller Einstieg, der mit seinen einprägsamen Gitarrenriffs sofort klar macht, dass hier Großes zu erwarten ist. Doch Gold Lion ist nur der Anfang. Tracks wie Way Out und Fancy halten das hohe Niveau problemlos. Show Your Bones ist ein Paradebeispiel für ein Album ohne Füllmaterial. Jeder Song besitzt seinen eigenen Charakter und fügt sich dennoch nahtlos in das Gesamtwerk ein. Karen O's Stimme ist ein Phänomen für sich. Ihre Fähigkeit, immer haarscharf an der vokalen Dissonanz vorbeizuschrammen, verleiht den Songs eine einzigartige Intensität. Obwohl ihre Klangfarbe nach konventionellen Maßstäben nicht als typisch geeignet für Gesang gilt, schafft sie es, diese zu einer unverwechselbaren Stärke zu formen. Ihre Stimme besitzt eine einzigartige Quäkigkeit, die unter die Haut geht und einen unvergleichlichen Charme versprüht. Eine Meisterleistung, die ihresgleichen sucht. Auch die musikalische Leistung der Band steht dem in nichts nach. Nick Zinner behandelt seine Gitarre mit solcher Vehemenz, dass man fast glauben könnte, sie habe versucht, sein Erstgeborenes zu verspeisen. Seine kraftvollen Riffs und markanten Melodien bilden das Rückgrat vieler Songs auf dem Album. Brian Chase liefert dazu ein rhythmisches Fundament, das alles reißfester als Spinnenseide zusammenhält. Sein präzises und energiegeladenes Schlagzeugspiel verleiht den Songs eine unglaubliche Dynamik. Show Your Bones ist kraftvoll, emotional und meisterhaft kombiniert. Komponiert. Die Yeah Yeah Yeahs haben mit diesem Werk ein echtes Meisterstück geschaffen, eine wahre Perle, die in keiner Sammlung fehlen sollte.
Ja, cool.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ja, generell, also das Fever Totel ist auch super und das, ach Gott, ich habe es gerade eben vorgelesen, das genau, Fever, das ist wieder so ein Triple, so Fever Totel.
It's Blitz, meinst du?
Genau, It's Blitz.
Ist auch geil. Ja.
Ja, die sind alle, also Heads Will Roll.
Ist mega.
Ey, das ist halt auch einfach ein veritabler Club-Hit. Also da gibt es auch diverse Dance-Remixe von, aber auch schon das Original.
Aber das neueste Album ist auch geil. Ich weiß jetzt mir den Titel. Aber das ist auch im Glas.
Spoiler doch nicht.
Ach nee, Spoiler. Ach fuck. Ja. Wollen wir eigentlich gar nicht.
Entschuldigung. Nee. Wenn ich es gleich ziehe, tue ich es wieder zurück.
Oh.
Ja, ich tue es zurück, ich werfe es nicht weg.
Ja, für eine Zeit, wo du es wieder vergessen hast, oder was?
Ja, genau.
Ist doch lame.
Nein, natürlich, wenn ich es ziehe, dann gibt's halt den direkten Vergleich. Nee, ja, aber, genau. Ja, aber ich finde, also ich habe mich wirklich gefreut. Du hast, glaube ich, auch ein Album von Yeah Yeah Yeahs im Glas, aber ich weiß nicht welches. Also, es kann nur eins von den dreien sein. Aber ich weiß nicht welches, weil kennst du den Song Art Star
von Yeah Yeah Yeahs?
Ja.
Nee.
Ey, das ist so ein Brett, das ist auf dem Fever Totel, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist so düp 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 und dann Weltuntergang, also wirklich krassester Noise Metal, wirklich nur gegrunze. Es ist what the fuck. Das ist richtig geil.
Das ist auch ja, die Band so, ist echt mehr als tight, muss man sagen. Ja,
es ist super geil.
Ja,
ja und
okay.
Reden wir jetzt über
Art Brut.
Ja. Und
Eddie Bang Achtung. Bang Rock'n'Roll. Genau, also erstmal die
New Girlfriend.
Erstmal die Band Bio. Wieso steht hier Band Dio? Hat doch nichts mit Dio zu tun.
Vertippt. Tippfehler, keine Ahnung.
Art Brut ist eine britische Indie-Rock-Band, die 2003 in London gegründet wurde. Die ursprüngliche Besetzung bestand aus Eddie Argos am Gesang. Gesang ist auch, da muss man doch drüber reden.
Am Mikrofon.
Ian Catskill, Kin an der Gitarre, Frederica Feedback am Bass, das ist bestimmt der Familienname. Chris Chinchilla am Gitarre, auch das ist bestimmt der Familienname.
Von Feedback eigentlich, sie sind Dänen.
Ach, Frederica.
Es heißt eigentlich Van Feedback. Van Feedback heißen die eigentlich. Van Feedback. Und das ist halt angliziert.
Ja, natürlich, klar, ja. Ah, jetzt wo du es sagst. Aber die hat ihre blonden Haare schwarz gefärbt, ja. Das ist schwierig. Mein Gott, das ist langsam echt zum Spoof hier. Okay, also, und Mickey B am Schlagzeug. B übrigens auch ganz klarer Familienname. Ihr Name inspiriert von der Kunstbewegung Art Brut. Rohe Kunst spiegelt ihre rohe und ungeschliffene musikalische Ästhetik wider. Ich muss jetzt kurz mal ausführen, was Art Brut eigentlich bedeutet, weil Art Brü, ja genau, ist ein Sammelbegriff für autodidaktische.
Es geht hauptsächlich um Suppe.
Jetzt wird's aber echt hart.
Ich hör auf.
Bleib mir ernst. Genau. Die Art Brü ist ein Sammelbegriff für autodidaktische Kunst von Laien, Kindern und Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder einer geistigen Behinderung und gesellschaftlichen Außenseitern, etwa Insassen von Gefängnissen, aber auch gesellschaftlich Unangepassten. Die Bezeichnung ging vom französischen Maler Jean Dubuffet aus, der sich eingehend mit einer naiven und anti-akademischen Ästhetik beschäftigte. Art Brü meint eine Kunst quasi in einem Rohzustand jenseits etablierter Formen und Strömungen. Im angloamerikanischen Sprachraum ist stattdessen der Begriff Outsider Art, also Außenseiterkunst, gebräuchlich, der sich zunehmend auch im deutschen Sprachraum verbreitet. Beide Begriffe sind jedoch teilweise umstritten. Okay. So viel dazu. Ihr Debütalbum, also Art Brü's Debütalbum, Bang Bang Rock and Roll, erschien 2005 und erhielt positive Kritiken für seinen unverfälschten Sound und die humorvollen, oft gesprochenen Texte von Eddie Argos. Das Album enthält Hits wie Formed Band und Emily Kane, die schnell zu Indie-Hymnen wurden. Besonders Argos Sprechgesang und seine ironischen autobiografischen Texte machten die Band einzigartig. Nach dem Erfolg ihres ersten Albums folgte 2007 ihr zweites Werk It's a Bit Complicated. Trotz des Wechsels des Gitarristen, da Christian Chiller die Band verließ und durch Jasper Future ersetzt wurde, behielt die Band ihren charakteristischen Stil bei. Hits wie Direct Hit und Knack 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 festigten ihren Ruf in der Indie-Szene. Im Jahr 2009 veröffentlichte Art Brut ihr drittes Album Art Brut vs. Satan, produziert von Black Francis von den Pixies. Oder Francis Black, wie auch immer man ihn ausspricht. Dieses Album betonte weiterhin ihre humoristische und unverblümte Herangehensweise an die Musik. Es folgten weitere Alben wie Brilliant Tragic von 2011 und Wham Bang Pow Let's Rock Out von 2018, die ihre musikalische Weiterentwicklung und Experimentierfreude zeigten. Art Brut ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihre Fähigkeit, das Publikum mit ihrer charmanten und selbstironischen Art zu begeistern. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer humorvollen Herangehensweise bleibt die Band ein einzigartiger Akteur in der Indie-Rock-Szene. Erschienen ist das Ganze am 30. Mai 2005. Laufzeit ist 37 Minuten und 30 Sekunden. Fierce Panda hat das Ganze auf den Markt gebracht. Aufnahmeort war das Fortress Studio in London. Und die Verkaufszahlen sind nicht bekannt, jedoch ist es definitiv ein kultiger Erfolg in der Indie-Szene. Es ist generell kritisch anerkannt und das Album des Jahres in mehreren Indie-Publikationen. So, jetzt mal zurück zur Kritik. Bang Bang Rock'n'Roll von Art Brut ist ein Debüt, das einfach aufhorchen lässt. Das spielt auf der einen Seite eine wunderbar geölte Bandmaschine auf, die ihre Wurzeln ganz klar im Punk hat, aber unglaublich versiert ist. Auf der anderen Seite hat man mit Eddie Argos einen Frontmann, der definitiv nicht singen kann, aber dafür umso großartigere Texte schreibt und, ja, diese einfach nur geil performen kann. Und seine oftmals autobiografischen Texte trägt er mit einer so wunderbaren, fast schon kindlich naiven Lecco-Mio-Attitüde vor, dass das Herz frohlockt. Da wird schon im Opener Formed Band mit Stolz herausposaunt, dass man eine Band gegründet hat. Hey! halt eine von Millionen Kellerbands. Aber wer schon mal eine Band mitgegründet hat, der kennt dieses Gefühl, dass man daraufhin die Welt im Sturm erobern möchte. Dieser Song fängt dieses Gefühl einfach spielend ein. Ein Volltreffer. My Little Brother beschreibt ein familiäres Szenario, in dem der Bruder von jetzt auf gleich wie vom Blitz getroffen nur noch Rock'n'Roll hört. Ein saulustiger Song, der in der Kürze eines Punk-Songs daherkommt, aber das Maximum an Herz versprüht.
Ja, hatten wir ja heute davon. Offenkundig ist dein großer Bruder Eddie Argos.
Quasi, das passt irgendwie. Family Business. Genau. Ja, es ist unglaublich viel Witz, aber auch Wärme und Menschlichkeit auf dieser Platte. Es ist ein Album, das das Scheitern als normal darstellt und das sich oft über die vermeintlich wichtigen Dinge im Leben einfach nur kaputt lacht. 18.000 Lira klingt nach viel Geld, stellt Eddie Argos fest. Das mag faktisch richtig sein, ist aber auch hier wieder unglaublich lustig und durchaus tiefgründig. An anderer Stelle wird über einen Umzug nach Los Angeles gesprochen. Der Sprechgesang von Argos wird auf Moving to LA durch leicht angeschrägte Surfgitarren der Band untermalt, was ein etwas mulmiges Gefühl hinterlässt. So toll ist es also doch nicht, Hennessy mit Morrissey zu trinken und mit Axl Rose abzuhängen. Selbst vermeintliche Tabuthemen wie männliche Impotenz werden in einem Song wie Rusted Guns of Milan straight angesprochen, mit allem, was dazugehört. Es wird zwar nie explizit, aber das emotionale Karussell des impotenten Mannes stellt Eddie auf so brutal ehrliche Weise dar, dass es unglaublich viel Herz und Mumm hat. Der Song ist absolut entwaffnend in der Ich-Form geschrieben. Der Übersong des Albums darf auch nicht unerwähnt bleiben. Emily Kane ist eine Ode an die erste Liebe, die einen manchmal auch in späten Jahren wieder heimsucht, auch wenn es nur in Gedanken ist. Es gibt wenig Schlechtes über Art Brut und über Bang Bang Rock'n'Roll zu sagen. Ist es einer der besten Debütalben aller Zeiten? Ich denke nicht, aber eines der interessantesten Debüts von einer der außergewöhnlichsten Bands da draußen. Gut, dass es sie noch gibt.
Ich muss das piepen, was ich jetzt tue, gleich, weil das ist eine real existierende Person, aber hier, alle sagen, ich sei neben der Spur, aber ich liebe immer noch Elvira. Elvira. Elvira.
Okay. Du piepst das jetzt weg, oder was?
Ja, muss ich. Das ist halt die Elli. Der war ich zusammen, als wir die Ausbildung gemacht haben.
Ach so, okay. Aber
es passt vom Versmaß so fantastisch.
Ja, geil. Ach so, nebenbei, ich hab, wo du das gerade Deutsch performt hast, wusstest du, ich habe das auch bei YouTube gefunden, wusstest du, dass es
nee, mein kleiner Bruder oder so.
Mein kleiner Bruder.
Ja, 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 kenn ich.
Mein kleiner Bruder, das ist so großartig, super, wie der sich da einen abbricht auf Deutsch. Das ist
fantastisch. Ich habe das live gesehen.
Oh, geil. Ich muss die unbedingt mal live sehen. Also die kommen jetzt auch im September nach Köln. Ja. Vielleicht gehen wir da mal hin, würde ich sagen.
Ne? Ja, also wir werden es versuchen einzurichten, auf jeden Fall. Ja. Gebäude 9, sagtest du, ne?
Gebäude 9, ja.
Ja, es ist auch wirklich super.
Ja. Ja. Eigentlich, wie gesagt, cool, dass es die noch gibt und
ja,
absolut also außergewöhnliche Band.
Ja, das zweite Album, It's a Bit Complicated, ist auch super geil, hält das Niveau. Das Art Brut vs. Satan war schon so ein.
Ja, ich hab's mir auch gekauft und ich fand's in Teilen, also sehr, sehr gut, aber manche Songs sind nur so okay. Also, aber Alcoholics Unanimous ist auch ziemlich geil.
Alcoholics Unanimous, ja, das ist sehr gut.
Das ist der Opener, ne?
Ja. Ich fand das übrigens immer irritierend, dass man sich bei den anonymen Alkoholikern als allererstes vorstellen muss. So.
Das ist ein bisschen absurd, ne?
Ist ein bisschen, ja, also
das klingt ja schon nach einem Comedy-Bit irgendwie von dir.
Nee, ach, das gibt's
nicht. Nein, Entschuldigung, nee.
Nein, aber
du warst ja nie da.
Ja, ich war lange bei keinem Meeting mehr, aber ich bin ja auch seit, 2 oder 3 Jahren. Nee, nicht 2 Jahre. Bald 2 Jahre bin ich trocken. Ja. Ja. Ja, es hat's halt auch sehr viel einfacher gemacht, dass Kiffen jetzt legal ist.
Okay. Heute wird Seelenstriptease betrieben.
Ach, nicht mehr.
Du bist doch nicht wirklich. Nein.
Ah, doch. Ich hatte massives Alkoholproblem. Mir fehlen teilweise so ganze Wochenenden, an die ich einfach so Und nicht so im Sinne von, ich weiß nicht mehr, was ich am 14.08.2007 gemacht habe. Das ist normal, nee.
Okay,
ich,
also das ist
ich wusste am 17.08. nicht mehr, was ich am 14.08. gemacht habe. Naja, also Alkohol, Dreckszeug, also
ja, auf jeden Fall. Aber das wusste ich nicht.
Also, okay, aber nee, alles gut. Also, ach, ich hatte das auch, bin auch nie gewalttätig geworden oder so, aber es ist einfach also es ist aus medizinischer Sicht, es ist komplett irre, dass Alkohol legal ist. Also es ist wirklich, es ist
ja absolut. Es wird auch gesellschaftlich einfach extrem hochgehalten nach wie vor.
Ja.
Gerade in Deutschland.
Und ja, also ich finde halt, also von mir aus Alkohol erlaubt, aber dann es ist halt komplett bekloppt, dass also ist ja jetzt nicht mehr, aber dass halt THC weiterhin illegal ist, und es gibt haufenweise also hier diese ganzen Pilze und so, das ist alles so viel harmloser als Alkohol, aber ist halt verboten, weil keine Ahnung. Ja. Okay,
ja,
das gut. Führt jetzt zu weit. Wir schauen ja, nicht zu tief ins Glas.
Ja, genau.
Übergangsexzellenz.
Es sind im weitesten Sinne Gurkengläser, die aber Papierschnipsel enthalten. Aber falls ihr das, ihr seht das ja nicht, ne?
Nee.
Aber ihr hört es manchmal, Leute.
Genau. Du hast zuletzt vorgestellt, dann ziehe ich mal zuerst. Ja, gut reingreifen, gut mischen, dass ich nur einen Zettel, okay. Das ist die neue Schriftart. Hier steht nur ein Album. Ach, das ist so weit auseinander. Ach so, Sweet, also S-U-E-D-E.
Sweet, ja.
Sweet, ne? Wildlieder?
Ja, genau.
Okay. Sweet und Autofiction.
Ah, sehr geil.
Der Bandname sagt mir irgendwie was, aber ja, aber das ist so richtig alt, oder?
Nee, das ist ein neues Album von einer quasi Britpop-Band, wenn man so will.
Okay.
Von hatte ich aus einem Album des Jahres sogar, war sogar auf meinem Album des Jahres, glaube ich.
Okay, cool.
2000, hups, keine Ahnung. Ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr, irgendwie so. Ja, ich habe NoFX, The War on Errorism.
Sehr gut.
Witziges Wortspiel.
Ja, das ist ist ein ziemlich unterbewertetes Album von NoFX. Also insgesamt ist, ich glaube, die meisten Leute einigen sich auf Punk in Drublic oder Linoleum. Das ist, aber ich halte.
Haben die
also
nur so Wortwitze oder so?
Oft, sehr oft, ja.
Geil.
Sehr oft.
Okay.
Aber das The War on Errorism, es ist halt extrem zeitgeistig, ist, glaube ich, von 2006 oder so. Und es geht halt natürlich nur gegen Bush.
Ja, klar.
Die ganze Zeit, aber es ist so absurd. Ich habe letztens auch noch mal einen Michael Moore-Film aus den 2000ern gesehen. Es ist so weird, sich das mit dem Wissen von heute anzugucken. So, dass wir wirklich mal dachten, dass George W. Bush der schlimmste Präsident der USA ist. Also das ist so, man wünscht sich
den Typen zurück fast.
Man wünscht sich diese Zeiten zurück, und ich war damals demonstrieren gegen den Irakkrieg und gegen Afghanistan-Einsatz, okay. Und deswegen, das Album hat, ist mal interessant, so ein sehr politisches, zeitgeistiges Album so 20 Jahre später zu hören. Es ist,
Ja.
Okay, so, okay. Dann ziehe ich als nächstes, so. Wieder ohnehin gucken. Ich glaube, das ist die alte Schriftart. Ach, The Strokes, Is This It? Hatten wir das nicht schon mal?
Boah.
Ach, wenn, es ist so lange her, ich habe es vergessen.
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also, ich habe schon eins gezogen. A Day to Remember, Homesick.
Ah, sehr gut. Du hattest, glaube ich, schon Common Courtesy von A Day to Remember.
Also ich glaube, ich habe die ganz gut gefunden, meine ich.
Ich erinnere mich auch. Das Homesick ist, glaube ich, noch ein bisschen härter, aber auch okay. So, dann ziehe ich hier das dritte, mein letztes Album für die Folge. Ach, hatten wir doch letztens. Future Islands, Singles.
Sehr schön, ja.
Ja. Da hört euch mal Markus' Konzertbericht an über das Future Islands Konzert im Karlsberg. Ist ganz cool. Und ja, jetzt kann ich auch das zugehörige Album dazu mal hören.
Genau, genau. Und dann habe ich noch Puddle of Mud, Come Clean.
Sehr gut.
Ja.
Ja, das ist ein super Album.
Ich kenne auch noch, glaube ich, die Szene, das war das mit She Fucking Hates Me, oder?
Genau, du kennst, also das Album hat, glaube ich,
boah,
drei
ich fand
Singles.
Ich fand die Clean Version immer so fürchterlich.
Die Clean Version von,
es gab
für Radio, Chief Hates Me,
oh, das war so
la 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 la, Chief Hates Me, ja, das ist,
also
aber
dann,
das,
dann, dann lieber, dann lieber gar nicht den Song spielen, weißt du, so.
Ja, das ist furchtbar. Ja.
Okay, aber ich bin
das
mal
ist,
gespannt.
Das ist eigentlich der schwächste, nicht unbedingt der schwächste Song, aber,
ist das, also,
aber Blurry ist sehr geil, Control
ja,
ist sehr
Blurry
geil.
Blurry fand ich, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Aber mal kurz, das, der Protégé von denen war ja Fred Durst, ne?
Ja, ein bisschen weird.
Hat der das produziert? Naja.
Ich
werde das ja irgendwie rausfinden, aber das. Oder war der einfach nur quasi der halbe Manager, oder?
Ich versuch's mal kurz, interessiert mich, also, soweit
nee,
ich weiß.
Nee,
hat er nicht. Nein, Fred.
Nee. Okay.
Mentor. Der hat die,
quasi.
Ja, die waren dann irgendwie auf dem gleichen Label und so. Aber ich finde das ist ein gutes, ganz spät Post-Grunge vielleicht, so die letzten,
genau.
Züge des Grunge. Der Typ ist halt irgendwie ein bisschen weird. Hat aber auch irgendwie unverdient viel Hass abbekommen. Also ja.
Ich werde mir also unvoreingenommen reinziehen und ja. Ich weiß nur, dass er halt diese, da war noch dieses Nirvana-Cover, was er total versemmelt hat. Aber das war ja deutlich später, das war ja vor ein paar Jahren.
Das war vor
oder so.
Zwei, drei Jahren. Und ey, jetzt mal ehrlich, lass uns mal bitte nicht so tun, als hätte Kurt Cobain singen können. Also begnadeter Gitarrist, aber
nee, da tust du ihm Unrecht. Da tust du ihm wirklich Unrecht.
Also ja, der konnte singen, aber das war jetzt nicht seine Kernkompetenz.
Ja, du tust ihm Unrecht. Also er war kein klassisch trainierter Sänger, aber er hat wirklich es geschafft, sein Herz in seine Stimme zu legen.
Das auf jeden Fall. Aber
und das schaffen nicht alle.
Ja,
wirklich.
Okay. Ja,
ob der jetzt auf jedem so Konzert alle Töne getroffen hat, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, aber der hat, glaube ich, immer die Emotionen getroffen. Ja. Aber gut.
Ja, ich nehme das zurück, du hast recht.
Das solltest du zurücknehmen, ja.
ich will nur sagen, dass beispielsweise Freddie Mercury ein besserer Sänger war als Kurt.
Das ist auch ein technisch gelernter Sänger. Das ist
hat er
Dida-dida-dido. Ja, natürlich.
Weiß ich nicht. Also.
Ja, natürlich. Okay. Auf jeden Fall.
Na gut. Okay. Ja, schlechte Nachrichten ein bisschen. Die nächste Folge kommt leider erst in 4 Wochen. Wir müssen auch mal Urlaub machen. Und es ist ja auch Sommer und so. Und da solltet ihr rausgehen und mit Menschen sprechen, die nicht nur in euren Kopfhörern sind.
Esst euch ein Eis.
Jetzt will ich ein Eis. Nein, aber wie gesagt, also die nächste Folge kommt leider erst in 4 Wochen. Ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen. Vielleicht schaffen wir es dazwischen irgendwo ein Interview einzufügen, das dann einer von uns mit einem Musiker macht oder einer Musikerin oder einer Band. Aber das können wir natürlich nicht versprechen. Da muss auch jemand Bock haben. Ja. Und ansonsten hört ihr die nächste Folge, wie gesagt, dann in 4 Wochen statt in 2 Wochen. Und danach geht's dann aber auch mit dem 14-täglichen Rhythmus weiter.
Absolut.
Das soweit mit der Hausmeisterei. Markus, genau. Möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen?
Ich möchte mich erstmal bedanken, weil gestern auch nochmal aufgefallen, weil wenn man so, also ihr seht das ja auch nicht, aber wenn ich nochmal so nach unserem Reboot gucke auf die Resonanz, die wir so haben, das ist schon deutlich besser geworden. Und ich rede nicht nur von diesem Henning Wieland Interview, was natürlich womit ich auch nicht gerechnet habe, dass wir ehrlich gesagt so ein A-Lister, also ich nenne ihn jetzt mal A-Lister, ist er auch. einfach bekommen, mal eben so oben bekommen. Und das, also es ist trotzdem, wir haben wirklich viel, viel bessere Resonanz als die Jahre davor. Und bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ja, wir bieten euch guten Content und ihr habt uns gern. Also gern. Ja, aber ihr hört uns gern.
Wir hoffen, ihr hört uns gerne zu.
Genau.
Und ja, ja, dann, wenn ihr verreist jetzt im Sommer, dann schönen Urlaub und bis dann. Tschüss.
Ja, bis dann. Ciao.